Offenbarung 08, siebte Siegel und Räucherfass. Das siebte Siegel und das goldene Rauchfass auf B8:1, und als er das siebte Siegel öffnete, herrschte etwa eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Das ist eine erschreckende Aussage. Es war die ehrfurchteinflößende Öffnung des siebten Siegels, die die himmlischen Herrscharen zum Schweigen brachte, denn sie hatten einen Panoramablick erhalten. Das Gericht der sechs Siegel in Off B6 war inhaltlich schrecklich, aber mit dem Blasen der Posaunen nimmt das Gericht an Intensität zu. Es gibt eine deutliche Steigerung in der Intensität der Urteile. Dieses Wissen bringt eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Offenbarung 5:4-5 zeigt uns, dass der Himmel ein in sich glücklicher Ort ist. Die Engel, die vier Lebewesen, die 24 Ältesten, gleich alle Erlösten zusammen, alle im Himmel, die wir dort gesehen haben, jubelnd, aber jetzt schweigen sie. Es scheint, als würde der Himmel vor Entsetzen nach Luft ringen angesichts der Aussicht, dass ein solches Gericht über die Menschheit kommen wird. Nach dem Gericht der sechs Siegel hätte man meinen können, die Menschheit würde jetzt umkehren. Warum kehren die meisten Menschen nicht um? Gott möchte niemand verdammen, er muss. Siehe Johannes 5:24. Gott hat kein Gefallen am Tod der Gottlosen. 2. Petrus 3:9. Auf B8:2-6-7 vor Gott stehenden Engeln wurden sieben Posaunen gegeben. Als jeder Engel seine Posaune blies, fielen bestimmte Gerichte auf die Erde. In Off B8:3 kam ein weiterer Engel, Christus selbstständig. Er hatte ein goldenes Räucherfass. Der Weihrauch würde den süßen Duft seines Lebens und seiner Arbeit darstellen. Dies sollte er mit den Gebeten der Heiligen mischen. In Off B8:4 wurde der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen vermischt. Das sind die Gebete der Heiligen in Trübsal, die zu Gott aufstiegen. Ein Bild von Christus als unserem Hohepriester. In Off B8:5 nahm der Engel das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar. Das ist sehr interessant, denn dieses mit Feuer gefüllte Räuchergefäß wurde in die Erde gegossen. Das Räucherfass wird als klares Symbol des Gerichts verwendet, offenbar als Antwort auf die Fürbittengebete der leidenden Heiligen inmitten der großen Trübsal. Als der Inhalt des Räucherfasses die Erde erreichte, gab es Stimmen, Donner, Blitze und ein Erdbeben. Kommende Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Trompeten, das Gericht der ersten Posaune auf B8:7, dieses Gericht richtete sich besonders an die Bäume und das Gras. Der dritte Teil der Bäume wurde verbrannt, ebenso das gesamte Gras, Weizen, Gerste. 2. Mose 9:18-26. Obwohl sich dieses Gericht besonders gegen die Vegetation des Planeten richtet, wird Hagel fallen, Feuer wird über den Boden verteilt und es wird Blutvergießen geben. Das Gericht der zweiten Posaune Offenbarung 8:8-9, das zweite Gericht fiel über das Meer, die Dinge, die im Meer leben, und die Schiffe, die auf dem Meer fahren. Dieses riesige Objekt, das vom Himmel fiel, erschien Johannes wie ein großer Berg. Stellen Sie sich die schreckliche Katastrophe vor, wenn diese riesige brennende Masse ins Meer stürzt und ein Drittel allen Lebens darin und ein Drittel aller Schiffe zerstört. Tsunami. Das Meer wurde rot vom Blut toter Meeresbewohner. Alles Leben, alle Schiffe in dem Gebiet, das dem Einschlagspunkt dieser brennenden Masse am nächsten liegt, zerstört wird und ein Drittel des Lebens und der Schiffe ausmachen wird. Das Gericht der dritten Posaune auf B8:10-11 beachte noch einmal die Sprache des Vergleichs. Der große Stern brannte wie eine Fackel, dieser Stern scheint ein Himmelskörper aus dem Weltall zu sein. Wenn diese Masse die Erdatmosphäre erreicht, wird sie wie eine Fackel brennen. Es ist möglich, dass dieses große Objekt, wenn es die Erdatmosphäre erreicht, zerfällt und zu Staub wird und auf die Flüsse und Süßwasserquellen fällt. Infolgedessen werden viele Menschen durch das Trinken des kontaminierten und bitteren Wassers sterben. Das Wasser von Mara wurde süß gemacht, indem es in den Baum gegossen wurde. Das Gericht der vierten Posaune auf B8:12. Mit dem Ertönen der vierten Posaune werden Sonne, Mond und Sterne beeinflusst. Die ersten drei haben jeweils mit Land, Meer, Flüssen und Wasserquellen zu tun. Das vierte Gericht hat mit den Himmeln selbst zu tun. Ein dritter Teil von Sonne, Mond und Sternen wird verdunkelt. Das Licht dieser Himmelskörper um ein Drittel verringert. Die Tageslichtstunden werden nicht so hell sein. Die Nacht wird noch dunkler. Die Menschheit ist für Licht und Leben vollständig von der Sonne abhängig. Auch die Vegetation ist davon abhängig. Es scheint, als würde Gott die Funktionen der Natur verändern, dies wird eine enorme Wirkung auf alles Leben auf diesem Planeten haben. In Lukas 21:25-26 sagt unser Herr über die große Drangsal, und es werden Zeichen geschehen an der Sonne und am Mond und an den Sternen, und auf der Erde Not der Nationen mit Verwirrung, das Meer und die Wellen rauschen, Menschenherzen versagen vor Furcht und weil sie sich um die Dinge kümmern, die auf die Erde kommen, denn die Mächte des Himmels werden zu Wort kommen, die Gerichte der vier Posaunen werden einander folgen. Das Urteil wurde über die Bäume, das Gras, das Meeresleben, die Schifffahrt, das Süßwasser und die Himmelskörper ausgegossen. Das Bild bis zu diesem Moment ist: Land plus Meer. Essen vernichtet, Verteilung lahmgelegt, die Wasserversorgung verschlechtert und so weiter. So furchterregend diese Gerichte auch sein werden, sie sind nur der Anfang von Gottes Umgang mit der Erde. Offenbarung 8:13, dieser Vers beschreibt einen Engel, der durch die Luft fliegt und schreit: Wehe, wehe, wehe den Bewohnern der Erde. Die ersten vier Posaunen waren auf die Ökologie der Erde gerichtet, aber die letzten drei sind gegen den Menschen. Gott scheint mehr Druck auf den Menschen auszuüben, umzukehren und sich für die Errettung an Jesus zu wenden. Das Wort Wehe bedeutet Kummer, Unglück und Bedrängnis. Wenn nur Menschen bereuen würden, wären diese Gerichte nicht notwendig. Aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Menschen, anstatt umzukehren, zu größeren Rebellen werden als je zuvor. Siehe Matthäus 11, wehe dir Korazin, wehe dir Kapernaum und so weiter. Gottes Gnade und Gottes Gericht beschreibe, es kann kein größerer Gegensatz gefunden werden als der Gegensatz zwischen Gottes Liebe und Gottes Zorn. Dieser Gegensatz wird in einem einzigen Vers dargestellt. Nehmen wir als Beispiel Johannes 3:36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, und wer nicht an den Sohn glaubt, wird das Leben nicht sehen, aber der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Kontrast hier ist offensichtlich. Wenn Sie Christus als Ihren Erlöser angenommen haben, dann haben Sie nichts zu befürchten. Du hast ewiges Leben. Aber wenn Sie Gottes Vorkehrung für Ihre Sündenstrafe vernachlässigen oder ablehnen, werden sie den Zorn Gottes für die Ewigkeit im Feuersee erfahren. Ewigkeit beschreiben, Lukas 16, in unserer eigenen Zeit sehen wir Gottes Liebe, die der Menschheit gezeigt wird. Wir sehen auch seine Langmut und Barmherzigkeit. Seit der Kreuzigung vor 2000 Jahren hat Gott geduldig darauf gewartet, dass die Menschen Christus als Erlöser annehmen. Er will nicht, dass irgendjemand umkommt, sondern dass alle zur Buße kommen. 2 Petrus 3:9. Der Tag wird kommen, an dem Gott seinen Zorn gegen Ungläubige nicht länger zurückhalten kann. Mein Geist wird sich nicht immer mit dem Menschen abmühen. Es scheint mir, dass in den Siegelgerichten und den ersten vier Posaunengerichten, während Gott den rebellischen Menschen sicherlich bestraft, seine Strafe mit Barmherzigkeit vermischt ist. Diese Gerichte werden über die Erde ausgegossen in dem Bemühen, den Menschen zu sich selbst zu bringen. Sie haben die Form einer Warnung. Prophetie, J.D. Penzost, Bibel und Zukunft Autor, J.D. Penzost, Bibel und Zukunft Vorwort. Die heutige Zeit ist durch ein deutlich gestiegenes Interesse an biblischer Eschatologie, endzeitliche Heilsgeschichte, gekennzeichnet. Während noch vor einer Generation ein Theologe schrieb, die Intensität der Liebe zur Eschatologie steht in der Regel umgekehrt proportional zur geistigen Kapazität des Liebenden, schreibt heute, um 1958, ein anderer, die schwierige Thematik der Eschatologie wird möglicherweise in Kürze, wenn nicht schon jetzt, den Rahmen für eine theologische Diskussion abgeben. Ein Theologe, der es sich noch vor einigen Jahren leisten konnte, endzeitliche Fragen entweder völlig zu ignorieren oder sie geringschätzig zu behandeln, ist heute in seinem Denken überholt, wenn er immer noch eine solche Haltung einnimmt. Der unbekümmerte Optimismus vergangener Generationen verging durch zwei Weltkriege, Depression und Inflation mit den Begleiterscheinungen des sozialen und moralischen Verfalls. Der humanistische Akzent, der diese Art theologischen Denkens kennzeichnete, hat sich als trügerisch erwiesen. An die Stelle des Optimismus ist Realismus getreten. Menschen sind so gezwungen, sich eschatologischen Überlegungen als einem Hoffnungsquell für eine sündenbeladene, verfluchte Welt zuzuwenden. Die Bibel und die Offenbarung in ihr erweisen sich als Quelle der Hoffnung und Zuversicht im Blick auf die Zukunft. In zunehmendem Maß suchen Menschen in der Heiligen Schrift nach Licht für die gegenwärtige Dunkelheit. Gott, der Architekt der Zeitalter, hielt es für richtig, uns in Bezug auf seinen Plan für die Zukunft ins Vertrauen zu ziehen und hat seine Absicht und seinen Heilsplan detailliert im Wort offenbart. Keine andere Thematik nimmt in der Schrift einen solch breiten Raum ein, wie die der Prophetie, befasste sich doch bei ihrer Niederschrift etwa ein Viertel ihres gesamten Umfangs mit prophetischen Fragen. Ein solch großer Teil ist also der Enthüllung und Entfaltung von Gottes Heilsplan gewidmet. Es ist nur zu verständlich, dass bei dieser ins Auge fallenden Bedeutung der Prophetie viel zu diesem Themenkreis geschrieben wurde. Zahlreiche, ausgezeichnete Bücher sind erschienen. Allerdings erfuhr die Prophetie in der Regel entweder eine verteidigende oder eine erläuternde Behandlung, wobei man sich meist einzelnen Bereichen der Prophetie unabhängig von deren Beziehung zum gesamten, geoffenbarten Heilsplan zuwandte. So kam es, dass unser Wissen hierüber zum großen Teil bruchstückhaft und beziehungslos war. Es gab nur wenige Versuche, das gesamte Feld der Prophetie zu einer einheitlichen, biblischen Lehre zusammenzufassen, so da eine verbindende Studie und Darstellung der biblischen Prophetie dringend notwendig erschien. Im vorliegenden Werk bemüht sich nun der Verfasser, diesem Erfordernis gerecht zu werden und die prophetischen Schriften zu einer systematischen und vollständigen biblischen Eschatologie zusammenzufassen. Dankbare Anerkennung gebührt der Fakultät des Dallas Theological Seminary, der als erste diese Studien als Dissertation vorgelegt wurden und durch deren Erlaubnis sie nun in dieser Form präsentiert werden. Meine besondere Wertschätzung gilt Dr. John F. Walworth, Präsident und Professor der systematischen Theologie dieses Seminars, unter dessen persönlicher Führung diese Studien durchgeführt wurden, und Dr. Charles C. Rury, außerordentlicher Professor der systematischen Theologie, der das Manuskript las und korrigierte. Meine tiefe Dankbarkeit gilt Frau Nancy Miller, die, im Dienst des Herrn arbeitend, das Manuskript tippte, und Herrn James H. Kelle sowie seiner Frau für ihren unentbehrlichen Beistand bei der Veröffentlichung dieses Werkes. Um das weite Feld dieser Studie so kurz gefasst wie möglich darzustellen, hat der Verfasser in erheblichem Umfang auf zusammenfassendes Material anderer zurückgegriffen, von daher gebührt den Autoren und Verlegern, deren Werke vieles zu seinen hier schriftlich fixierten Gedanken beigetragen haben, dankbare Anerkennung. Möge es Gott, dem Vater, der seinen Sohn gab, durch dessen erstes Kommen uns Errettung geschenkt wurde, durch dessen zweites Kommen wir in die Herrlichkeit gebracht werden, und der seinen Heiligen Geist gab, durch den er uns das Kommende verkündigen wird, wohlgefallen, dieses Buch zu seiner Ehre zu gebrauchen, damit viele Menschen zur Erkenntnis der göttlichen Wahrheit gelangen. J.D.W. Ichtpenzost, außerordentlicher Professor für neutestamentliche Literatur und Exegese, Dallas Theological Seminary, 3909, Swiss AW, Dallas, Texas. Einleitung: Biblische Eschatologie ist der Gipfel systematischer Theologie. Sie ist zum einen Endziel aller theologischen Studien, zum anderen erfordert ihre Darstellung ein außerordentliches Geschick und enorme theologische Sachkenntnis. Auf keinem anderen Feld, vielleicht mit Ausnahme der Christologie, der Lehre über die Person Christi, kommen die wichtigen Werkzeuge der Exegese, Auslegung, der Synthese, der Hermeneutik, Deutung und der theologischen Systematik so zur Entfaltung wie hier. Es muss sehr fein herausgearbeitet werden, an welchen Stellen eine wörtliche, eine vergeistlichende oder eine allegorische, versinnbildlichende Auslegung angemessen ist. Dabei muss diese Auslegung im Einklang mit der gesamten Offenbarung Gottes im Alten und Neuen Testament zu stehen. Die komplizierten Einzelheiten der Prophetie müssen zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt werden. Das, was klar und eindeutig festgestellt werden kann, ist sorgfältig von dem zu unterscheiden, was noch im Dunkeln liegt. Wichtige Punkte müssen von Unwesentlichen geschieden werden. Notwendigerweise haben sich die Untersuchungen auf erfüllte und unerfüllte Prophetie zu erstrecken, wobei erstgenannte wichtige Hinweise zum Charakter der noch nicht erfüllten Prophezeiungen enthalten kann. Eschatologie hat mehr als jedes andere theologische Studienfeld unter den Händen der Ausleger gelitten. Selbst unter solchen, deren Vertrauen in das Wort Gottes über jeden Zweifel erhaben ist, klaffen die Methoden der Auslegung weit auseinander. Von daher haben sich einige Theologen mit der Darstellung weniger Hauptgebiete der Eschatologie, wie der Auferstehung aus den Toten, dem zweiten Kommen des Herrn und dem jüngsten Gericht, zufrieden gegeben und dabei weite Teile der Schrift, die andere prophetische Themen behandeln, vernachlässigt. Obwohl viele gelehrte Männer Bücher zur Eschatologie geschrieben haben, um einem Mangel abzuhelfen, der diesbezüglich üblicherweise in theologischen Standardwerken besteht, haben, wenn überhaupt, nur wenige den Versuch einer detaillierten Darstellung der prämillennialistischen Eschatologie unternommen. Dies geschieht nun in vorliegendem Werk. Dr. Penzost hat sich mit seltenem Geschick vieler strittiger Punkte angenommen, hat viele durch die Prophetie aufgeworfenen Fragen gelöst und in hohem Maß das Wesen des poetischen Wortes systematisch und theologisch herausgearbeitet. Er hat eine Fülle von Material, das oft nicht einmal in größeren theologischen Bibliotheken zu finden ist, zusammengefasst und seine eigenen Lösungen zu vielen umstrittenen Fragen angeboten. Seine Schlussfolgerungen werden in hohem Maße von vielen Prämillennialisten geteilt. Die ganze Studie verdient eine Einstufung als umfassendes Standardwerk zur biblischen Eschatologie. Möge sie unserer Generation für viele Jahre gute Dienste leisten. John F. Walwort, Dallas, Texas, prämillennialistisch, abgeleitet von Millennium gleich 1000 JHR. Friedensreich und prägleich vor. Gemeint ist also die Eschatologie, die die Zeit vor Aufrichtung des Reiches beschreibt. Inhaltsverzeichnis. Teil 1, die Auslegung der Prophet-Immunisierungseinheit, Kapitel I, die Methoden der Auslegung, Einleitung A, das eigentliche Problem B, die Wichtigkeit dieses Studiums, 1. Die allegorische Methode A, Definition der allegorischen Methode B, Gefahren der allegorischen Methode C, Verwendung der Allegorie im Neuen Testament, 2. Die wörtliche, literale, Methode A, Definition der wörtlichen Methode B, Beweise für die wörtliche Methode C, Vorteile der wörtlichen Methode D, wörtliche Methode und Bildersprache E, einige Einwände gegen die wörtliche Methode, Kapitel 2, die Geschichte der Auslegung, 1. Ursprung der Auslegung, 2. jüdische Auslegung des Alten Testamentes, 3. wörtliche Auslegung, Literalismus. Zur Zeit Christi A, Literalismus unter der Juden B, Literalismus unter den Aposteln, 4. Aufstieg der allegorischen Methode V, das Mittelalter, 6. die Reformation, 7. die nazireformatorische Periode, Kapitel 3, grundsätzliche Erwägungen zur Auslegung, 1. die Auslegung von Wörtern, 2. die Auslegung des Kontextes, 3. die historische Auslegung, 4. die grammatikalische Auslegung V. Die Auslegung bildlicher Sprache A, der Gebrauch bildlicher Sprache B, wann ist Sprache wörtlich, wann bildlich. C, die Auslegung bildlicher Sprache, Kapitel 4, die Auslegung von Prophet-Immunisierungseinheit, 1. grundsätzliche Gedanken zur Prophetie A, Merkmale der Prophetie B, das zeitliche Element in der Prophetie C, das Gesetz des doppelten Bezugs D, bedingte Prophetie, 2. Methoden prophetischer Offenbarung A, prophetische Offenbarung durch Typen B, prophetische Offenbarung durch Symbole C, prophetische Offenbarung durch Gleichnisse D, prophetische Offenbarung durch Träume und Ekstasen in Regeln für die Auslegung von Prophetie A, lege wörtlich aus B, lege in Übereinstimmung zu den gesamten prophetischen Schriften aus C, beachte den Blickwinkel einer Prophezeiung D, beachte die zeitlichen Beziehungen E, lege Prophetie christologisch aus F, berücksichtige den historischen Hintergrund G, lege grammatikalisch aus. H. Berücksichtige bei der Auslegung das Gesetz des doppelten Bezugs I, lege konsequent aus. Teil 2. Die biblischen Bundesschlüsse und die Eschepatologie, Kapitel V. Der abrahamitische Bund Einleitung A. Der schriftgemäße Gebrauch des Wortes Bund B. Definition eines Bundes C. Die Arten der Bundesschlüsse D. Das Wesen der Bundesschlüsse 1. Die Wichtigkeit des abrahamitischen Bundes 2. Die Bestimmungen des abrahamitischen Bundes 3. Das Wesen des abrahamitischen Bundes A. Das bedingte Element im Heilsplan des Bundes mit Abraham B. Argumente zur Unterstützung des bedingungslosen Charakters des Bundes C. Die amillennialistischen Argumente gegen den bedingungslosen Charakter des Bundes D. Die teilweise Erfüllung des Bundes unterstützt die prämillennialistische Sicht 4. Die eschepatologische Bedeutung des abrahamitischen Bundes A. Wer ist der Same Abrahams? B. Die amillennialistische Sicht des Samens Abrahams C. Die Arten des Samens, den die Schrift erwähnt D. Die Gemeinde ist nicht gleich Israel E. Die Beziehung der Gemeinde zum Bund F. Wird der Same das Land besitzen? G. Ist der abrahamitische Bund erfüllt worden? Kapitel 6. Der Bund der Landvereibung 1. Die Wichtigkeit des Bundes der Landverheißung 2. Die Bestimmungen des Bundes der Landverheißung 3. Das Wesen des Bundes der Landverheißung 4. Die eschepatologische Bedeutung des Bundes der Landverheißung Kapitel 7. Der David-Ischai-Bund 1. Die Bedeutung des Davidischen Bundes 2. Die Bestimmungen des Davidischen Bundes 3. Das Wesen des Davidischen Bundes A. Der Davidischen Bund ist seinem Wesen nach bedingungslos B. Der Davidischen Bund muss wörtlich ausgelegt werden C. Die Problematik wörtlicher Erfüllung D. Hat sich der Bund schon in der Vergangenheit erfüllt? Vierte. Die eschepatologische Bedeutung des Davidischen Bundes Kapitel 8. Der neue Bund 1. Die Bedeutung des neuen Bundes 2. Die Bedingungen des neuen Bundes 3. Das Wesen des neuen Bundes 4. Die Erfüllung des neuen Bundes A. Die Nation, mit der Bund geschlossen wird B. Die Erfüllungszeit des neuen Bundes C. Die Beziehung der Gemeinde zum neuen Bund V. Die eschepatologische Bedeutung des neuen Bundes Abschluss. Teil 3. Prophet IEN des gegenwärtigen Zeitalters Kapitel 9. Der Verlauf des gegenwärtigen Zeitalters 1. Der göttliche Heilszeitplan A. Die Beziehung des Christus zu den Zeitaltern B. Der Gebrauch von Zeitalter im Neuen Testament C. Der Unterschied zwischen dem gegenwärtigen Zeitalter und den vorangegangenen Zeitaltern 2. Das göttliche Ziel im gegenwärtigen Zeitalter 3. Die Wesensart des gegenwärtigen Zeitalters 4. Der Verlauf des gegenwärtigen Zeitalters A. Matthäus 13 1. Der Gebrauch der Gleichnismethode 2. Der Kontext des Kapitels im Evangelium 3. Der Gebrauch des Begriffs Reich der Himmel 4. Das zeitliche Element in Matthäus 13 5. Die Auslegung des Kapitels 6. Die Auslegung der Gleichnisse B. Die Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 1. Der Zeitraum von Off B 2 und 3 2. Der Zweck der sieben Briefe. 3. Die Parallelen zwischen Matthäus 13 und Offenbarung 2 bis 3 c. Das Ende des gegenwärtigen Zeitalters Kapitel X. Die Position der Teilentrückung 1. Begriffsdefinition. 2. Die Lehre der Teilentrückung A. Die lehrmäßigen Schwierigkeiten der Lehre der Teilentrückung B. Problemstellen Kapitel 11. Die Lehre der Nachentrückung, erste, die wesentlichen Grundlagen der Lehre der Nachentrückung, zweite, die wesentlichen Argumente des Vertreters der Nachentrückung, a, das geschichtliche Argument, b, das Argument gegen die Naherwartung, c, die Voraussage der Drangsal, d, die historische Erfüllung von Dan 9,24 bis 27 e, das Auferstehungsargument F. Weizen und Unkraut als Argument, Kapitel 11, die Position der Entrückung während der Trübsal, erste, die wesentlichen Grundlagen der Position der Entrückung während der Trübsal, il, die wesentlichen Argumente des Vertreters der Entrückung während der Trübsal, a, die Leugnung der Naherwartung, b, die Voraussage der Drangsal, c, die Leugnung der Gemeinde als Geheimnis, d, das Wesen der Siegel und Posaunen, e, die Dauer der Trübsalszeit, f, das Argument aus Offenbarung 11, g, die Chronologie der Offenbarung, h, die Identität der letzten Posaune, Kapitel 13, die Lehre der Vorentrückung, erste, die wesentliche Grundlage der Position der Vorentrückung, zweite, die wesentlichen Argumente des Vertreters der Vorentrückung, a, die wörtliche Auslegungsmethode, b, das Wesen der 70. Woche, c, der Geltungsbereich der 70. Woche, d, das Ziel der 70. Woche, e, die Einheitlichkeit der 70. Woche, f, das Wesen der Gemeinde, g, die Vorstellung von der Gemeinde als Geheimnis, h, die Unterschiede zwischen Israel und der Gemeinde, i, die Lehre der Naherwartung, J, das Werk des Aufhaltenden in 2. Tes 2 K, die Notwendigkeit einer Zwischenzeit, L, Unterscheidung zwischen Entrückung und Wiederkunft, M, die 24 Ältesten, N, das Problem aufgrund von 1. Tes 4,13 bis 18 O, die Ankündigung von Friede und Sicherheit, P, die Beziehung der Gemeinde zur Obrigkeit, Q, das Schweigen in Bezug auf die Trübsal in den Briefen, R, die Botschaft der zwei Zeugen, S, die Bestimmung der Gemeinde, T, die Botschaft an Laodikea, U, die Zeit der Nationen, V, der wartende Überrest bei der Wiederkunft, W, die versiegelten 144000 aus Israel, X, die Chronologie der Offenbarung, Y, das große Ziel des satanischen Angriffs, Z, der Abfall dieser Zeit, AA, die Verheißungen an die wahre Gemeinde, BB, die typologische Übereinstimmung, Kapitel 14, die Gemeinde nach der Entrückung, erste, der Richterstuhl des Christus, A, die Bedeutung des Richterstuhls, B, die Zeit der Bema des Christus, C, der Ort der Bema des Christus, D, der Richter auf der Bema des Christus, E, die an der Bema des Christus beteiligten, F, die Grundlage der Prüfung an der Bema des Christus, G, das Ergebnis der Prüfung an der Bema des Christus, 2. Die Hochzeit des Lammes, A, die Zeit der Hochzeit, B, der Ort der Hochzeit, C, die an der Hochzeit beteiligten. Teil 4, Prophet in der Trübsalszeit, Kapitel 15, die biblische Lehre von der Trübsal, erste, der Tag des Herrn, a, der zeitliche Umfang des Tages des Herrn, b, die Ereignisse des Tages des Herrn, c, der Tag Christi, 2. Die Trübsalszeit in der Schrift, a, das Wesen der Trübsal, b, der Ursprung der Trübsal, c, das Ziel der Trübsal, d, die Zeit der Trübsal, 1. Die Bedeutung der Prophetie Daniels über die 70 Wochen, 2. Die wichtigen Faktoren in der Prophetie Daniels, 3. Die Bedeutung der Wochen, 4. Der Beginn der 69 Wochen, 5. Die Erfüllung der 69 Wochen, 6. Gibt es eine Lücke zwischen der 69. und der 70. Woche? 7. Der Beginn der 70. Woche, 8. Der Heilsplan der 70. Woche, Kapitel 16, die Beziehung der Gemeinde zur Trübsal. 1. Der Dienst von Ältesten. 2. Die Identität der 24 Ältesten. A. Engelwesen. B. Alttestamentliche und neutestamentliche Heilige. C. Heilige dieses Zeitalters. Kapitel 17, die Beziehung des Heiligen Geistes zur Trübsal. 1. Die Identität des Aufhaltenden. A. Wer ist der Aufhaltende? B. Das Werk des Heiligen Geistes an Gläubigen in der Trübsal. I. Errettung in der Trübsal. A. Das Wesen der Errettung im Alten Testament. B. Spezielle alttestamentliche Heilsverheißungen. C. Die Erfüllung der verheißenen Errettung. D. Die Grundlage der Errettung in der Trübsal. E. Die Beziehung dieses Evangeliums zum Evangelium des Reichs. F. Die Folgen der Errettung. Kapitel 18. Israel in der Trübsal. 1. Die Ölbergrede. A. Der Rahmen der Rede. B. Die Fragen der Jünger. C. Die Auslegung der Rede. D. Die Trübsalszeit. E. Die Wiederkunft des Messias. F. Die erneute Sammlung Israels. G. Die Gleichnisse zur Veranschaulichung. H. Das Gericht an Israel. I. Das Gericht an den Heidenvölkern. Il. Die Identität des Weibes in Offenbarung. 12. A. Ein großer roter Drache. B. Ein männlicher Sohn. C. Ein Weib, bekleidet mit der Sonne. 3. Der Überrest in der Trübsalszeit. A. Die Notwendigkeit eines Überrests. B. Der Überrest in Israels Geschichte. C. Der Überrest in den Propheten. D. Der Überrest im Neuen Testament. E. Der Überrest in der Offenbarung. 4. Die Wegnahme der Blindheit Israels. V. Die beiden Zeugen. A. Die sinnbildliche Auslegung. B. Die wörtliche Auslegung. 6. Wird Elia wiederkommen? A. Elia wird nicht wiederkommen. B. Elia wird persönlich kommen und wieder im Dienst stehen. C. Einer wird in dem Geist und der Kraft Elias kommen. Kapitel 19. Die Nationen in der Trübsal. 1. Die Trübsal und die Zeiten der Nationen. A. Der Heilsplan mit den Nationen. B. Die Dauer der Zeiten der Nationen. C. Der Ablauf der Zeiten der Nationen. Il. Die endgültige Gestalt der heidnischen Weltmacht. A. Daniel 2. B. Daniel 7. C. Offenbarung 13,1 bis 3d, Offenbarung 17,8 bis 14. 3. Die Grenzen der letzten Form des Römischen Reichs. 4. Die gegen das Römische Reich verbündeten Mächte in der Endzeit. A. Der Bund des Nordens. B. Die Könige aus dem Osten. C. Der König des Südens. V. Die Person und das Wirken des Tieres, des Oberhauptes des Reichs. A. Wird das Tier ein auferstandener Mensch sein? B. Die Bestimmung des Tieres. 6. Die Person und das Wirken des falschen Propheten, des religiösen Führers. 7. Die Beziehung des Antichristen zu den beiden Tieren. Kapitel 20. Die Schlacht von Harmagedon. A. Die Ortsbestimmung der Schlacht. B. Die an der Schlacht Beteiligten. 1. Die Invasion durch den Bund des Nordens. A. Allgemeine Zeitbestimmung. B. Der Zeitpunkt in Bezug auf spezielle Ereignisse. 2. Die Invasion durch die Heere des Tieres. 3. Die Invasion durch die Heere aus dem Osten. 4. Der Herr und seine Heere greifen ein. Kapitel 21. Die Gerichte der Trübsal. 1. Die Siegel. 2. Die Posaunen. 3. Die Becher oder Schalen. 4. Das Gericht über Babylon. A. Die Beschreibung der Hure. B. Die Identität der Hure. C. Das Gericht über die Hure. V. Das Gericht über das Tier und sein Reich. Teil 5. Pophaten in Bezug auf die Wiederkunft. Kapitel 22. Die historische Entwicklung der Wiederkunftslehre. 1. Ansichten über die Wiederkunft. A. Die übertragene oder vergeistigte Sichtweise. B. die Sichtweise des Postmillennialismus C, die Sichtweise des Amillennialismus D, die Sichtweise des Prämillennialismus II. Die Wiederkunftslehre im Frühchristentum A, Vertreter des Prämillennialismus B, Gegner der prämillennialistischen Position III. Die Entstehung des Amillennialismus A, die Bedeutung Augustins B, Augustins Ansicht in der chiliastischen Frage IV. Der Niedergang des Prämillennialismus V, der Chiliasmus seit der Reformation A, die Entstehung des Postmillennialismus B, der jüngste Aufstieg des Amillennialismus C, das Wiedererstehen des Prämillennialismus VI. Schlussfolgerungen A, die Wiederkunft erfolgt vor dem tausendjährigen Reich B, die Wiederkunft ist ein Kommen im wörtlichen Sinn C, die Wiederkunft ist notwendig D, die Wiederkunft wird sichtbar sein E, praktische Ermahnungen, die sich aus der Wiederkunftslehre ergeben. Kapitel 23, mit der Wiederkunft, verbundene Auferstehungen erste die Arten der Auferstehung A, die Auferstehung zum Leben B, die Auferstehung zur Verdammnis II. Die Zeit der Auferstehungen IL der Ablaufplan der Auferstehung IV. Die Auferstehung Israels, Kapitel 24, mit der Wiederkunft, verbundene Gerichte erste das Gericht über das Volk Israel A, die Zeit des Gerichts B, der Ort des Gerichts C, die Gerichteten D, die Grundlage des Gerichts E, das Ergebnis des Gerichts II. Das Gericht über die Nationen A, die Zeit des Gerichts B, der Ort des Gerichts C, die am Gericht Beteiligten D, die Grundlage des Gerichts E, das Ergebnis des Gerichts III. Das Gericht über gefallene Engel A, die Zeit des Gerichts B, der Ort des Gerichts C, die am Gericht Beteiligten D, die Grundlage des Gerichts E, das Ergebnis des Gerichts IV. Das Gericht am großen weißen Thron A, die Zeit des Gerichts B, der Ort des Gerichts C, die am Gericht Beteiligten D, die Grundlage des Gerichts E, das Ergebnis des Gerichts. Teil 6, Prophet IEN des tausendjährigen Reichs Kapitel 25, die Vorstellung vom Reich im Alten Testament, erste das ewige Reich A, der ewige Aspekt B, der universale Aspekt C, der vorausschauende Aspekt D, der wunderwirkende Aspekt E, der Gebrauch des Wortes Reich F, die Kampfansage an das universale Reich, zweite das theokratische Reich A, das theokratische Reich in Eden B, das theokratische Reich unter menschlicher Obrigkeit C, das theokratische Reich unter den Patriarchen D, das theokratische Reich unter den Richtern E, das theokratische Reich unter den Königen F, das theokratische Reich unter den Propheten Kapitel 26, der Heilsplan des Reichs im Neuen Testament erste das beim ersten Kommen des Christus angebotene theokratische Reich A, das Angebot der alttestamentlichen Theokratie B, die Anerkennung des Messias C, der von seinem Vorboten angekündigte Messias D, die von Christus verkündigte Theokratie E, die auf Israel beschränkte theokratische Botschaft F, die Bestätigung der theokratischen Botschaft G, das theokratische Angebot in Bezug auf die alttestamentlichen Prophetien H, die Beziehung des Christus zu diesem Angebot I, der Konjunktiv des Angebots J, das ernst gemeinte Angebot II. Die Vorstellung und Ablehnung des theokratischen Reichs nach Matthäus A, die Vorstellung und Bestätigung des Königs B, der Widerstand und die Verwerfung gegenüber dem König C, die endgültige Verwerfung des Königs III. Zurücknahme und Aufschub des Angebots des theokratischen Reichs nach der Verwerfung durch Israel Kapitel 27, Der Heilsplan des Reichs im gegenwärtigen Zeitalter. Erste, das Israel erneut angebotene theokratische Reich, das bei der Wiederkunft eingeführte theokratische Reich. Kapitel 28. Die biblische Lehre vom tausendjährigen Reich. Erste, das tausendjährige Reich und Israels Bundesschlüsse. A. Der abrahamitische Bund. B. Der davidische Bund. C. Der Bund der Landverheißung. D. Der neue Bund. Zweite, die Beziehung Satans zum tausendjährigen Reich. Dritte, die Beziehung des Christus zum tausendjährigen Reich. A. Die Namen und Titel des Christus im tausendjährigen Reich. B. Die Sichtbarweißwerdung des Christus im tausendjährigen Reich. Vierte, der geistliche Charakter des tausendjährigen Reichs. A. Das durch Gerechtigkeit gekennzeichnete Reich. B. Das durch Gehorsam gekennzeichnete Reich. C. Das durch Heiligkeit gekennzeichnete Reich. D. Das durch Wahrheit gekennzeichnete Reich. E. Das durch die Fülle des Heiligen Geistes gekennzeichnete Reich. V. Im tausendjährigen Reich bestehende Verhältnisse. A. Friede. B. Freude. C. Heiligkeit. D. Herrlichkeit. E. Trost. F. Recht und Gerechtigkeit. G. Volle Erkenntnis. H. Belehrung. I. Wegnahme des Fluches. J. Wegnahme der Krankheit. K. Heilung der Missgestalteten. L. Schutz. M. Freiheit von Unterdrückung. N. Keine Unreife mehr. 0. Vermehrung durch die lebenden Angehörigen der Völker. P. Arbeit. Q. Wirtschaftlicher Wohlstand. R. Zunahme der Lichtfülle. S. Einheitliche Sprache. T. Einheitliche Anbetung. U. Die offenbare Anwesenheit Gottes. V. Die Fülle des Geistes. W. Die Unvergänglichkeit des Zustands im tausendjährigen Reich. 6. Die Dauer des tausendjährigen Reichs. Kapitel 29. Ob REGKEIT und Untertanen im tausendjährigen Reich. Erste, die Obrigkeit im tausendjährigen Reich. A. Die Obrigkeit wird eine Theokratie sein. B. Der Messias ist König im tausendjährigen Reich. C. David ist stellvertretender Herrscher im tausendjährigen Reich. D. Edle und bevollmächtigte Herrscher werden unter David regieren. E. Viele niedere obrigkeitliche Gewalten werden herrschen. F. Es werden Richter aufstehen. G. Das Wesen der Herrschaft. 2. Die Untertanen im tausendjährigen Reich. A. Israel im tausendjährigen Reich. 1. Israels Wiederherstellung. 2. Israels Erneuerung. 3. Die Israeliten als Untertanen des Messias im tausendjährigen Reich. B. Die Nationen im tausendjährigen Reich. 3. Jerusalem und Palästina im tausendjährigen Reich. A. Jerusalem im tausendjährigen Reich. B. Palästina im tausendjährigen Reich. Kapitel 30. Gottesdienst im tausendjährigen Reich. 1. Der Tempel im tausendjährigen Reich. A. Die Einzelheiten des Tempels. B. Der Zweck des Tempels. 2. Wird es tatsächliche Opfer im tausendjährigen Reich geben? A. Wird die mosäische Ordnung wiederhergestellt? B. Der Zweck der Opfer. C. Erörterung einiger Einwände. Kapitel 31. Die Beziehung zwischen lebenden und auferstandenen Heiligen im tausendjährigen Reich. 1. Das Wesen der alttestamentlichen Hoffnung. A. Nationale Verheißungen. B. Einzelverheißungen. I. Das Wesen des tausendjährigen Reichs. 3. Die Bewohner des himmlischen Jerusalem. 4. Eine Erörterung einschlägiger Stellen. Teil 7. Prophet Ien in Bezug auf die Ewigkeit. Kapitel 32. Die Zubereitung auf das ewige Reich. 1. Die Läuterung im Hinblick auf das ewige Reich. A. Die Freilassung Satans und der satanisch geführte Aufstand. B. Die Läuterung der Schöpfung. C. Das Gericht über Sünder. D. Die Bestimmung der verlorenen. Die Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde. Kapitel 33, die himmlische Stadt, das neue Jerusalem. 1. Wie ordnet sich auf B21,9 bis 22,7 in die prophetische Schau ein A, auf B21,9 bis 22,7 beschreibt das tausendjährige Reich 1. Das Prinzip der Rückschau in der Offenbarung 2. Der Dienst der Engel mit den Zornesschalen 3. Der Gebrauch haushaltungsgemäßer Namen 4. Die Heilung der Nationen 5. Die Existenz von Nationen 6. Der Dienst der Engel B auf B21,9 bis 22,7 beschreibt die Ewigkeit. 1. Das in auf B21,1 bis 2 gebrauchte Adjektiv neu, 2. Der Standort der Stadt in auf B21,10, 3. Die charakteristischen Merkmale der Stadt gehören zur Ewigkeit, 4. Die Länge der Herrschaft, 5. Die Existenz von Nationen in der Ewigkeit, c. auf B21,9 bis 22,7 beschreibt die ewige Wohnstätte der auferstandenen Heiligen während des tausendjährigen Reichs. 1. Die Stadt ist eine Stadt im wörtlichen Sinne. 2. Die Bewohner der Stadt. 3. Möglichkeiten des Eingangs in die Stadt. 4. Die Beziehung dieser Stadt zum tausendjährigen Zeitalter. 5. Die Beziehung dieser Stadt zur Ewigkeit. 2. Das Leben in der Stadt der Ewigkeit. A. Ein Leben der Gemeinschaft mit ihm. B. Ein Leben der Ruhe. C. Ein Leben der völligen Erkenntnis. D. Ein Leben der Heiligkeit. E. Ein Leben der Freude. F. Ein Leben des Dienstes. G. Ein Leben der vollen Genüge. H. Ein Leben der Herrlichkeit. I. Ein Leben der Anbetung.